Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die das vielleicht später noch digital verfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben: Heil und Heilung, Zeichen der Herrschaft Gottes. So ist sie überschrieben. Und wir schauen uns das an aus der Apostelgeschichte, die Kapitel 5, 12 bis 16. Wer die letzten Wochen hier gewesen ist, der erinnert sich, Apostelgeschichte, das hatten wir doch kürzlich. Tatsächlich, wir schauen uns im Moment die sogenannten Sammelberichte an. Also Lukas hat in seiner Apostelgeschichte, nachdem er so manche spannende Geschichten erzählt hat, dann immer so eine Art Zusammenfassung gegeben. Sumarien nennt man das. Und die ersten beiden hatten wir uns angeschaut in den Predigten vom 16. und vom 30. Juli. Und heute kommt dann das dritte Sumarium. Zeichen und Wunder ist das Thema dieses Sumariums. Und wir wollen uns das dann auch gleich mal anschauen. Apostelgeschichte 5, ich lese uns das mal aus der Basisbibel. Durch die Apostel geschahen im Volk viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde kam regelmäßig in der Salomo-Halle zusammen. Von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie sehr. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, die an den Herrn glaubten, eine große Zahl von Männern und Frauen. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und Menschen, die von bösen Geistern gequält wurden, sie alle wurden geheilt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Wieder die gleiche Frage wie schon beim letzten Mal. Wie geht es dir damit, mit diesem Text? Was kommt da so bei dir an? Ist ja ein bisschen eigenartig, ne? So Heilung, okay, das kennt man so ein bisschen, aber so ein paar komische Sachen waren da schon. Die Sache mit dem Schatten oder von überall her, alle wurden geheilt. Mich erinnerte das an so manche Dinge, die man ganz unterschiedlich wahrnehmen kann. Lourdes kennt wahrscheinlich der ein oder andere schon mal was von gelesen oder vielleicht schon mal da gewesen. Da eine Grotte, wo also Maria in besonderer Weise heilend tätig sein soll und wo es Wallfahrten gibt dahin und immer wieder was los ist. Oder ganz extreme andere Beispiel, irgendwelche Heilungsgottesdienste, die im Fernsehen auf irgendwelchen Sendern zu sehen sind, wo große Versprechungen gemacht werden und man den dumpfen Eindruck kriegt, ach, worum geht es hier eigentlich? Geht es darum, den oder die Predigerin da groß zu machen oder Geld einzunehmen oder was ist da eigentlich los? Also so Heilung ist ja ein bisschen zwiespältig. Wir wollen uns das mal versuchen, hier bewusst zu machen, worum es da gegangen ist. Also das Besondere an diesem Sumarium ist, dass es anders als die vorherigen sich nicht so sehr um die Gemeinde intern handelt, also was sie gesagt und getan hat, wie sie ihr Gemeindeleben lebt, sondern es geht um die Außenwirkung. Also es geht darum, wie sie in Jerusalem und, wie wir gelesen haben, weit darüber hinaus bekannt geworden ist. Und zwei Dinge fallen da auf. Das eine ist, es kommen viele zum Glauben. Das wird uns hier gesagt. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, die an den Herrn glaubten, eine große Zahl von Männern und Frauen. Und das wird in unmittelbaren Zusammenhang gesetzt mit, sie alle wurden geheilt oder befreit von Dämonen. Also da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Und die Frage ist, gibt es den denn so? Man redet ja manches Mal von vollmächtiger Evangelisation, dass also gesagt wird, es geht nicht nur darum, das Evangelium mit Worten zu verkünden, so wie wir das hier gerade erleben, sondern es geht auch immer darum, dass was passiert, dass Leute geheilt werden, dass Leute vielleicht von Dämonen befreit werden oder sonst was. Ist das ein Zusammenhang, den man herstellen darf? Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wie er in dieser Welt gewirkt hat, dann gab es diesen Zusammenhang ohne Frage. Also Jesus hat die Liebe Gottes, hat den Menschen die Liebe Gottes nahegebracht. Das war sein Ziel, das machte ihn deutlich. Und das aber eben nicht nur mit Worten, nur ist jetzt in Anführungszeichen gesagt, Es wurde von ihm gesagt, dass er vollmächtig lehrt, besser als damals oder mehr als damals die Schriftgelehrten, dass er nicht nur eine trockene Lehre gebracht hat, sondern etwas, was mit dem Leben zu tun hatte. Und gleichzeitig gab es auch ganz konkrete Taten, dass er Wunder vollbracht hat, dass er Menschen geheilt hat und das auch in Massen. Also manchmal wird gesagt, von überall kam sie her und überall hat er geheilt. Oder Menschen befreit hat von Belastungen, dämonischen Belastungen, Unfreiheiten, bis hin zum Höhepunkt, dass er Menschen auferweckt hat, die schon tot waren. Und nicht nur gerade mal gestorben, das gibt's auch, sondern Lazarus erstinkt schon. Also das war schon was ganz, ganz Besonderes. Also bei Jesus gab es ohne Frage diesen Zusammenhang, dass die Liebe Gottes nicht nur gesagt wird, sondern dass sie auch erfahrbar wird für die Menschen. Trotzdem sind wir ein bisschen vorsichtig. Manches Mal tut sich dann doch der Verdacht auf, es geht nicht nur ums Evangelium, sondern Worte und Taten werden manchmal zum Selbstzweck. Also da wird gepredigt, damit der tolle Prediger oder die tolle Predigerin bekannt wird oder zum Ruhm von einzelnen Menschen oder von der Kirche, zu der man da gehört, bis hin, dass es auch immer ums Geld geht. Und manchmal den Eindruck hat, worum geht's hier eigentlich? Geht's hier darum, Geld zu verdienen und die Kirche, die eigene Kirche, wie groß sie immer auch ist, damit zu finanzieren? Gibt es jedenfalls sehr skurrile Dinge, die man damit unter einem Fernsehen entdecken kann, wenn man nicht schon irgendwo selber gewesen ist. Also wie geht's damit um? Ein wichtiges Wort hier in unserem Text ist das Wort Zeichen. Das sollte man sich immer dick unterstreichen, wenn das irgendwo in dem Zusammenhang vorkommt. Zeichen heißt, es ist nicht die Regel. Es ist nicht immer so. Also ein Zeichen der Herrschaft Gottes bedeutet, es passiert immer wieder, worüber wir uns freuen, dass Menschen gesund werden oder befreit werden, aber es ist nichts, was man berechnen darf und kann. Und schon gar nicht, wo man sagen kann, wenn wir die richtigen Worte benutzen, wenn wir die richtigen Dinge tun, dann muss Gott handeln. Oder weil Gott ja gesagt hat, das muss er jetzt hier auch jeden heilen. Und das gibt es ja durchaus in der ganz breiten Art und Weise, auch in der Christenheit, so dass das Evangelium bedeutet, es darf keine Krankheiten geben, keine Armut, kein sonst was. Es ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Es macht immer wieder deutlich, Gott ist da, Gottes Liebe ist da, aber es ist nicht berechenbar. Zeichen bedeutet, Gott wendet sich zu und macht das deutlich, manchmal aber auch ganz anders, als das vielleicht gewünscht und erwartet ist. Also dieses Wort Zeichen sollte man sich immer wieder merken, wenn es um Heil und Heilung geht, wenn es um Machttaten Gottes geht. Er handelt und erfahrbar handelt er, aber nicht berechenbar. Und noch ein kleiner Hinweis, wir gehen jetzt so ein paar kleine Hinweise durch. Die erste Gemeinde war offensichtlich eine jüdische Gemeinschaft. Das wird hier ganz deutlich. Die Urchristen nennt man sie, eigentlich darf man sie gar nicht Christen nennen. Diesen Begriff Christen, so wie wir ihn heute benutzen, der ist erst im 1., 2. Jahrhundert aufgekommen. Vorher ist man gar nicht auf die Idee gekommen, diese Gruppe von den jüdischen Gemeinden so deutlich zu trennen. Einmal wird's im Apostelgeschichte gesagt, da heißt es aber eigentlich Christianer, also die, die irgendwas mit so einem Christus zu tun haben, meint das. Aber noch nicht als Bezeichnung einer Religion. Die ersten Gemeinde waren jüdische Leute, die weiterhin ihrem Glauben, so wie sie ihn bisher kennengelernt haben, nachgegangen sind, aber eben mit Jesus als dem Messias, den sie als ihren Messias erkannt haben und zum Glauben gekommen ist. Und das wird hier deutlich, dass sie, die ganze Gemeinde kam regelmäßig in der Salomo-Halle zusammen, steht hier. Salomo-Halle. Und dann haben sie schon dazu geschrieben, die Tempelbesucher, deswegen, das wird wohl im Tempel sein. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell, machen wir mal einen kleinen Ausflug nach Jerusalem im 1. Jahrhundert. Bevor die Römer es 70 nach Christus zerstört haben, sah es so aus. Das ist ein Originalfoto aus der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal live gesehen hat. Das ist im Jüdischen Museum in Jerusalem. Seit 2006 gibt es diese Ansicht von Jerusalem aus dem 1. Jahrhundert. Und das ist der Tempel. Die ganze Tempelanlage zumindest aus der von Süden her gesehen. Und jetzt drehen wir das Ganze mal. Jetzt schauen wir vom Osten da drauf. vom Kidrontal oder vom Ölberg, je nachdem, von wo man da jetzt guckt. So sah es also von Osten aus. Heute, wenn man heute da steht und runterschaut, da ist da dieses sogenannte goldene Tor, dieses zugemauerte Tor kann man da sehen. Aber das sind alles Sachen, die erst aus den Kreuzfahrerzeiten gebaut wurden. So in etwa soll es ausgesehen haben. Hier in der Mitte haben wir den Tempel. Das ist der eigentliche Tempel. Also wenn es um Opfer geht und um den Vorhof der Männer, den Vorhof der Frauen und so weiter, das ist alles da in diesem Teil. Das ist der Tempel, der zweite Tempel, der nach der Zerstörung durch die Babylonier wieder aufgebaut wurde. Und diese ganze große Anlage, die man sieht, die wurde von Herodes dem Großen erst gebaut. Eines der Weltwunder der damaligen Zeit, also schon für damalige Verhältnisse ein Riesenbau. Da ist der Tempel und jetzt gehen wir schnell nochmal den Rest ab. Das ist die Burg Antonia. Da hat Herodes gewohnt, solange er gelebt hat. Und nachdem er 4 nach Christus gestorben ist, da war das, haben da die Römer ihr Quartier aufgeschlagen. Manche vermuten, dass das Verhör von Jesus vor Pilatus da in der Burg Antonia stattgefunden hat. Aber das kann man nicht mit ganzer Sicherheit sagen, aber es könnte zumindest sein. Und wenn wir jetzt schon noch weitergehen, da sind wir bei der Salomo-Halle. Das war also dieses überdachte Gehäuse dort, ein Versammlungsort. Der ganze große Platz dort, das war nicht in dem Sinne alles heilige Tempelbezirk, sondern das war so eine Art Marktplatz. Agora gab es ja in griechischen Städten, wo man sich trifft, man kauft und verkauft. Und das passierte auf diesem ganzen großen Platz. Und unter diesen Säulengängen, da hat man sich getroffen. Da kamen die Rabbis hin und haben dort sich mit ihren Leuten getroffen. Da wurde diskutiert und gesprochen. Und da sind sie also nach wie vor hingegangen. Und wenn wir Jesus und der Tempel denken, dann denken wir meistens zuerst an die Tempel, dass er die Leute da vom Marktplatz vertrieben hat. Und das ist so eine spannungsvolle Geschichte. Auch das war ein Zeichen. Jesus hat da einmal ein Zeichen gesetzt, dass er also die Wechsler und die Händler da vertrieben hat. So, also nicht jedes Mal so, wenn Jesus den Tempel über das alle ihre Sachen in Sicherheit gebracht haben, da kommt er wieder und bringt euch in Sicherheit, sondern das hat er einmal gemacht. Ansonsten hat er auch, wie üblich, ist er zum Tempel. Es gibt eine Bibelstelle, hier seht ihr sie, wo gesagt wird, es war im Winter, also in der Regenzeit, als in Jerusalem das Tempelweihfest gefeiert wurde. Jesus ging im Tempel in der Salomo-Halle auf und ab. Also da war er auch unter diesen Säulen und hat dann mit den Leuten gesprochen. Und da gibt es eine dicke Diskussion, wenn man den Zusammenhang liest, aus Johannes 10, 22 bis 23. Also die erste Gemeinde, frühe Gemeinde, war eine jüdische Jesus-Gemeinde. Es waren Jesus-Leute, die ihrem Glauben weiter so nachgegangen sind und dann aber noch das Besondere hatten, was natürlich keine Kleinigkeit ist, dass sie sagen, der Messias ist schon da gewesen. Es ist Jesus selbst. Und in dieser Phase war es noch eins. Aber es gibt auch etwas Spannungen in diesem Text. Gar nicht so sehr in der Situation, sondern wenn man das liest, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Lesen, dass sie dort regelmäßig zusammenkommen in der Salomo-Halle. Und dann wird auf einmal gesagt, von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie sehr und kam zum Glauben. Also da ist irgendwie eine gewisse Spannung da drin. Was ist denn nun eigentlich? Traut sich jetzt keiner oder kommen sie alle zum Glauben? Das kann man noch ein bisschen genauer sehen und es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich ermutige euch, immer wieder mal bei solchen Stellen Bibleserver.com aufzurufen. Da kann man schön die unterschiedlichsten Übersetzungen nebeneinander legen. Und sieht auf einmal an dieser Stelle, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen, wie man das jetzt übersetzen sollte. Und das ist manchmal ganz spannend. Da merkt man dann, hier ist irgendwie etwas unklar. Ich habe uns jetzt mal die etwas genauere Elberfelder Bibelübersetzung herausgesucht. Da wird das nämlich noch deutlicher. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Immer wieder spannend, wie sehr betont wird, dass die Gemeinde auch für die Frauen offen war, dass es also keine Männergesellschaft war, die da zusammengekommen ist. Das so als kleine Nebenbemerkung. Aber ihr seht vielleicht diese Spannung. Sie tun Zeichen und Wunder unter dem Volk und das Volk rühmt sie und sie kommen zum Glauben, aber dann wagt sich da nicht, sich ihnen anzuschließen. Wie soll man das verstehen? Genau, wie ist das zu verstehen? Es gibt so mehrere Vorschläge. Wir gehen die mal schnell durch. Manche sagen, es sind die Pharisäer, ne, sozusagen, die sie sowieso abgelehnt haben. Finde ich nicht so sehr sinnvoll. Die übrigen wagte keiner. Manche sagen, so war das in unserer Bibelübersetzung vorher, die Tempelbesucher. Aber da ist die Spannung so groß. Ne, also die Tempelbesucher wagen es nicht, sich ihnen anzuschließen, aber gleichzeitig rühmen sie sie und kommen zum Glauben. Irgendwie passt das nicht. Zumindest das, was mir am einleuchtendsten ist, ich muss es nicht übersetzen, das ist auch gut so, dass es andere Gemeindeleute waren. Also dass es hier die mutigen Leute gab, wie jetzt die Apostel, die das Evangelium verkündet haben. Und die waren schon vorher im Gefängnis gewesen. Und wenn man weiterliest, kommen die auch gleich wieder ins Gefängnis. Also es ist nicht so ganz ohne, da so öffentlich aufzutreten und sich zu Jesus zu bekennen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es manche, die gesagt haben, ja, macht ihr das mal, aber wir kommen lieber zu den Gottesdiensten, wenn wir unter uns sind. So kann ich mir das zumindest vorstellen und wäre für mich eine Erklärung. Es gibt unterschiedlich begabte und unterschiedlich mutige Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu. Unterschiedliche Gaben. Es gibt Leute, die das können und vielleicht auch gut können, öffentlich mit anderen ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren oder sich vielleicht sogar hier irgendwo auf einen öffentlichen Platz zu stellen, um dort von Jesus weiterzusagen. Und es gibt andere, die sagen, ach, das ist nicht so meins. Ich bin eher so im persönlichen Gespräch mit Leuten unterwegs. Und es gibt mutige Leute und es gibt weniger mutige Leute. Zum Glück, Gott sei Dank, muss man bei uns nichts befürchten, wenn man sich auf die Straße stellt und von Jesus weitersagt. Außer man äußert sich antisemitisch oder rassistisch oder homophob oder so, dann kriegt man Ärger. Aber nicht, weil man das Evangelium verkündet. In anderen Ländern ist das anders. Da genügt es schon, eine Bibel zu haben, dass einem das ins Gefängnis bringt. Unterschiedlich mutige Leute. Vielleicht ist das mit den übrigen gemeint. Sie waren einmütig zusammen, die Apostel mit den Mutigen, und andere haben sich ein bisschen bedeckt gehalten und etwas zurückgehalten. Das mal so als ein paar kleine Hinweise in diesem Bibeltext. Aber das eigentlich Spannende ist ja der Vers 15. Wir lesen das. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Matten und Tragen. Also irgendwann hat sich rumgesprochen, Petrus und Johannes und die Apostel, die kommen immer von ihrer Wohnung, wo immer sie jetzt da untergekommen waren in Jerusalem, und gehen zum Tempel. Und immer, da sie gründliche Leute sind, immer um 12 kommen sie da lang, was weiß ich. Und dann weiß man das und dann legt man da die Leute hin, denn, und jetzt wird es ein bisschen eigenartig, denn wenigstens sein Schatten sollte auf den anderen, einen oder anderen von ihnen fallen. Wie ist denn das gemeint? Also das heißt ja irgendwie, man geht davon aus, der hatte nun nicht die Zeit, der Petrus, sich da um jeden Einzelnen zu kümmern. Dazu musste er ja zum Tempel gehen oder keine Ahnung. Und es waren so viele. Und es genügte, wenn sein Schatten, man muss sich dann auf die richtige Seite von der Straße legen, weil Schatten fällt ja nur mittags um 12 ist schwierig, also dann war es vielleicht morgens, dass es überhaupt einen Schatten fällt. Und dann wird man dadurch geheilt? Nur der Schatten heilt? Ein bisschen komisch. Zumindest hoffe ich, dass wir uns daran einig sind, dass wir denken, wie ist denn das gemeint? Es gibt noch so eine Stelle, ein bisschen später in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 19, Verse 11 bis 12, da geht es um Paulus. Ab einer gewissen Zeit in der Apostelgeschichte geht es nicht mehr um Petrus und die Apostel in Jerusalem, sondern um Paulus. Gott wirkte durch Paulus in Ephesus außergewöhnliche Wunder. Man nahm sogar Tücher, mit denen er sich den Schweiß abgewischt oder die er am Körper getragen hatte. Die Tücher legte man den Kranken auf, dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Das ist so die Variante von dem Schattenwerfen. Also die Schweißtücher, darunter wird das, also allgemein ist das bekannt geworden. Die Schweißtücher von Paulus, die bewirken hier, dass die Krankheiten gehen und die dämonisch belasteten Leute frei werden. Was machen wir denn mit sowas? Wie gehen wir denn mit so etwas um? Es gibt drei Ebenen, die man zumindest beachten muss. Einmal, damals in der Umwelt, in der sie damals gelebt haben, in den Kulturen, hat man das ohne Frage so gedacht. Also diesen Zusammenhang hat man hergestellt, dass man also davon ausgegangen ist, dass wenn einer vollmächtige Heiler ist, eine Heilungsperson, die die Vollmacht hat, dass dann auch der Schatten heilt. Oder dass so ein Schweißtuch von Paulus dann heilende Kräfte entwickelt. Das hat man ohne Frage gedacht und deswegen hat man das auch so gemacht. Das ist das eine. Also da kann man von ausgehen, das, was wir hier lesen, das hat die Leute damals nicht so sehr verwundert, sondern das war für die klar. Ne, so, wer vollmächtig ist, von dem geht irgendwie Kraft aus und dann aber auch durch irgendwelche Mittel. Ob der Lukas, der das aufgeschrieben hat, das auch so gedacht hat, darüber kann man sicherlich diskutieren. Hat er das nur aufgeschrieben, weil es so war, oder sagte er, naja, wer weiß, das können wir jetzt nicht richtig kontrollieren und überprüfen, wie er das gedacht hat. Also er stellt zumindest den Zusammenhang her. Dass ne, Gott wirkte durch Paulus außergewöhnliche Wunder und dann verschwanden die Krankheiten, wenn man diese Handlung da erlebt hat. Also so ein bisschen wahrscheinlich hat er auch irgendwie so damit gerechnet. Aber wie gehen wir heute damit um? Fangen wir an, uns nach heilsmächtigen Leuten umzuschauen und dann immer schön in den Schatten halten? Oder fangen wir an, Schweißtücher zu verteilen? Oder wie gehen wir mit sowas um? Wahrscheinlich würden die meisten von uns sagen, nee, eher doch nicht. Also das ist nicht das. Wir glauben, dass Gott handelt, dass er auch Menschen dazu gebraucht, nutzt, dass Heilung passiert. Aber wir glauben nicht, man nennt das ja dann ein magisches Verständnis, dass es irgendwelche Mittel dazu braucht. Dass man also nur heilt, Gott nur heilen kann, wenn da jetzt das Schweißtuch des Heilers an die richtige Stelle kommt. Das wäre uns ein bisschen sehr eigenartig. Da würden wir jetzt nicht mitgehen. Aber die Frage ist, wie geht Gott damit um? Wie geht Gott eigentlich damit um? Also hier in diesen Texten, die wir gerade gelesen haben, steht nicht, und Paulus stand auf und sagte, schmeiß die Schweißtücher weg, das nützt nichts, der Herr handelt doch so nicht. Also sowas finden wir hier nicht, sondern irgendwie haben sie es mitgemacht. Offensichtlich ging das irgendwie, funktionierte irgendwie. Ich würde das für mich zumindest so auflösen, dass Gott in seiner Liebe großzügig ist. Dass er den Menschen begegnet, so wie sie sind erstmal. Gott möchte den Menschen begegnen. Und er möchte nicht sie vom Kopf stoßen im Sinne von, erst wenn du das und das alles nicht mehr glaubst, dann kann ich dir begegnen in meiner Liebe. Also Gott ist großzügig, weil ihm die Menschen wichtig sind. Gott sagt sich, okay, Schweißtücher hin oder her, es ist völlig egal. Aber in diesem Moment funktioniert es, glaubt ihr das? Und ich möchte, dass euch meine Liebe begegnet. Und irgendwann werden wahrscheinlich die Leute, die dort gesund geworden sind, wenn sie Jesus kennengelernt haben, sagen, was haben wir da früher für einen Blödsinn geglaubt? Das dann mit den Schweißtüchern, was soll denn das? Ne, völlig überflüssig. Aber ich habe Gott kennengelernt dadurch. Er hat an mir gehandelt und ich habe Gottes Liebe erfahren. Und jetzt merke ich, ach, ich brauche das nicht mehr so, wie das früher war. Ich habe eine andere Wirklichkeit kennengelernt. So würde ich zumindest vermuten, warum das so unkritisch hier einfach dargestellt wird. Einfach gesagt wird, so war das. Ja, ist so passiert. Gott hat gehandelt, weil er die Menschen liebt. Weil er den Menschen erstmal begegnen will, so wie sie sind. Ich möchte mal so eine Art Zusammenfassung versuchen, also Anregungen für heute, wie wir solche Berichte, die es ja reichlich gibt in der Bibel von Heilung und Befreiung, wie wir heute damit umgehen können. Das erste ist, das Evangelium ist nicht nur oder auch vielleicht noch nicht mal zuerst eine Kopfsache. Also es geht nicht nur um Erkenntnisse. Nicht nur um vernünftige Entscheidungen. So sehr man viel Vernunft braucht und auch manche Sachen auch Erkenntnis haben, sondern Gott geht es zuerst um Beziehung. Ihm geht es um Begegnung mit Menschen. Geht es nicht darum, dass man neben vielen anderen Lehren, die es so gibt, mal so, mal so, mal so, noch eine neue dazustellt und sagt, aha, die ist auch interessant. Sondern Gott möchte den Menschen begegnen. Es geht um eine persönliche Beziehung zwischen Gott und uns. Und Gott will in seiner Liebe immer dem ganzen Menschen begegnen. Als also nicht nur eine Kopfangelegenheit, sondern der Mensch besteht aus, man kann jetzt alles zusammenführen, Herz, Seele, Gefühl, Körper, Verstand, alles macht uns aus. Und wir sind eine Einheit. Wir sind nicht nur Kopf, sondern wir sind auch Gefühl. Und wir sind auch Seele und wir sind Körper und wir sind alles. Und das hängt immer zusammen. Na, also wenn Menschen behaupten, das ist nur reine Vernunft, mit der ich jetzt hier was, dann kann man das immer gleich hinterfragen. Da ist noch ganz viel drunter, auch bei ganz vernünftigen Entscheidungen. Gott möchte immer dem ganzen Menschen begegnen. Und deswegen muss das Evangelium mit Worten und Taten verkündigt werden. Das Evangelium ist nicht nur eine Sache, die wie jetzt im Moment gesagt wird und alle sagen, ach, das ist ja interessant, sondern es ist etwas, was auch immer den Menschen begegnet und berührt, weil Gott ihm begegnen möchte. Deswegen gehören Krankenheilung oder zumindest das Gebet um Heilung heute genauso noch dazu. Ich würde mich schwer tun mit Heilungsgottesdiensten, dass man also einlädt und sagt, hier am Sonntag um 10 Uhr Heilungsgottesdienst und so. Also das wäre zumindest nicht meine Sache. Aber dass wir darum beten, dass Menschen gesund werden und dass wir das erwarten, dass Gott handelt, das gehört dazu. Befreiung gehört dazu. Ob man immer sagt, das muss alles mit Dämonen und Teufel oder so zu tun haben, da kann man sicher drüber diskutieren. Aber dass Menschen unfrei sind und dass Menschen auch heute Befreiung brauchen von vielen Zwängen, Ängsten, Süchten und was es sonst gibt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dass Gott handeln kann, dass er Menschen befreien kann. Vielleicht nicht manchmal so, wie das mit so einem Wort und dann ist er frei, aber durch Gespräch, durch Begegnung, durch Beziehung, durch Begleitung. Gott möchte, dass die Menschen nicht nur das Evangelium hören und verstehen, sondern dass sie es erfahren. Es geht hier um die Liebe Gottes. Und wir als Gemeinde können das für uns vielleicht so sehen, dass wir einen Raum des Vertrauens anbieten für Menschen dieser Zeit und Welt. Ein Raum, wo Menschen angenommen und akzeptiert werden, wie sie sind. Ich glaube, das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit dringend nötig ist. Und bei Christen muss man dazu sagen heute, dass sie so akzeptiert und angenommen werden, wie sie sind. Punkt. Und nicht, damit sie so werden, wie wir sie gerne hätten. Nicht, damit sie sich so verändern, dass sie passen, sondern erstmal, wie sie sind. Sind sie willkommen und angenommen. Und dann sind wir miteinander auf dem Weg. Und dann begegnen wir einander und bauen Beziehungen auf. Menschen suchen einen Raum des Vertrauens. Und ich glaube, Gemeinde kann ihnen diesen Raum bieten. Ein Raum, wo sie angenommen sind, wo sie akzeptiert werden, so wie sie sind, mit allem, was manches Mal auch schwierig ist und schräg ist. Und da kennt jeder sicher auch ganz persönlich, was wir so mit uns herumschleppen. Und dann nochmal zu diesen Schweißtüchern oder so. Ich glaube, dass Gott großzügig ist, dass er auch verständlich zu Menschen spricht, die nicht oder nicht mehr jüdisch-christlich geprägt sind, die also nicht so ein gewisses Paket an Erkenntnissen mit sich herumschleppen, sondern vielleicht aus ganz anderen Zusammenhängen, ganz anderen Kulturen kommen und dass Gott so ins Leben der Menschen hineinspricht, dass sie es auch verstehen können. Das nennt man ja Inkarnation, also Fleischwerdung. Jesus ist als Mensch geboren worden, er ist Fleisch geworden, damit er so ist wie wir und nicht wie so ein Gott durch die Gegend geschwebt. Gott spricht so zu den Menschen, dass sie es verstehen können. Es gibt Berichte, ich kann sie jetzt nur so wiedergeben, weil ich das gelesen habe, dass Menschen, die aus einem islamischen Hintergrund kommen, ganz viel mit Träumen zu tun haben. Dass also Jesus ihnen oft, obwohl sie noch nie eine Bibel aus der Nähe gesehen haben oder Christen gar nicht kennen, dass sie durch Träume Jesus kennenlernen. Das ist eine Ebene, wie offensichtlich Gott in diesen Kulturkreis hineinspricht. Bei uns kommt das, glaube ich, nicht ganz so oft vor, aber da scheint das etwas zu sein, was passiert. Und dann lernen sie Christen kennen und verstehen, wer ihnen da begegnet ist. Also ich glaube, dass Gott sehr großzügig ist, weil sein Anliegen ist, Menschen zu begegnen, seine Liebe Menschen nahezubringen. Ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde, so ein Raum des Vertrauens zu sein. Wir sind es schon, also ich sage nicht, weil wir es nicht sind, aber das auch bewusst zu leben und wahrzunehmen. Und das heißt nicht, dass man jede schräge Geschichte, die es irgendwo gibt, gutheißen muss. Das meine ich hier überhaupt nicht. Und dass es nicht auch manchmal Sachen gibt, wo man sich abgrenzen muss. Aber Menschen haben ein Bedürfnis und deswegen kommen sie und deswegen sind sie, wie sie sind und so können wir ihnen begegnen. Ich möchte uns darin ermutigen, so einen Raum des Vertrauens zu leben, ganz bewusst. Gott segne uns darin. Amen.